Rosa Luxemburg, der man niemals absprechen würde, links zu sein, war selbst für Pflichtmodelle für eine Bundeswehr. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sich mit dem Anspruch, mit den Anforderungen, die wir an unsere Bundeswehr haben, dass es der falsche Weg ist. Und manchmal gut hat man so einen Duschmoment, wo man irgendwie unter der Dusche sitzt und schreit. Also am Ende sind meine Eltern auch ein bisschen Ausläufer der 68er-Generation. Und wenn ich da jetzt nur drauf komme, sie streiten das massiv ab, aber es klingt für mich eher nach einer bekifften Nacht, wo man dann ein paar singen kann. wo man das dann irgendwie lustig fand, sein Kind Gangolf Balthasar zu nennen. However, ich bin dankbar für den Philipp. Ich muss mit dem Gangolf Balthasar leben.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Philipp Türmer. Der Jusechef ist gerade 30 Jahre alt geworden. Er ist in einer Juristenfamilie in Hessen aufgewachsen und hat selbst Jura studiert. Bereits ein Jahr vor dem Abi trat er in die SPD ein. Seit 2023 ist er Bundesvorsitzender des Parteinachwuchses. Damit ist seine Rolle erstmal klar. Juso-Chefs sind das linke Gewissen der SPD, ärgern die Parteispitze, berufen sich ausdrücklich auf Karl Marx und nehmen die Sache mit dem Sozialismus noch richtig ernst. Mehr noch als seine Vorgänger muss Türmer den Parteinachwuchs aber auch durch eine besonders schwierige Zeit führen. Die Mutterpartei steckt in einem Langzeittief. Die Zeiten der großen, alten Volkspartei SPD scheinen zumindest in weiten Teilen Deutschlands vorbei. Ob die 70.000 Jusos daran was ändern können? Schön jedenfalls, Herr Türmer, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Das war erstmal eine schwere Entscheidung, mich zu entscheiden, was ich heute hier als Thema mitbringen möchte. Weil ich dachte mir erstmal, naja gut, ich bin ja noch sehr jung, habe ich überhaupt schon so viele schwere Entscheidungen getroffen. Ich habe mich dann im Ergebnis für eine Entscheidung auf dem SPD-Bundesparteitag im letzten Jahr, der hat vom 27.06. bis 29.06. stattgefunden, entschieden und dort im Konkreten für den Kompromiss mit Boris Pistorius und der Parteispitze damals zum Wehrdienst. Weil das ist die Entscheidung, bei der ich mich am meisten gefragt habe, war es die richtige? Auch bis heute noch nicht ganz sicher bin, bei der ich aber denke, dass das die Entscheidung in meinem Leben ist, von der potenziell am meisten Menschen hoffentlich positiv betroffen sein werden.
Es geht da zunächst um einen freiwilligen Wehrdienst. Warum ist Ihnen diese Entscheidung so schwer gefallen?
Also die Entscheidung zu dem Kompromiss ist mir schwer gefallen. Denn, und ich habe da noch nie so richtig drüber gesprochen, weil das auch viele Dinge berührt, die hinter den Kulissen stattfinden und über die man normalerweise auch Stillschweigen vereinbart.
Aber hier gerne.
Da aber inzwischen schon einiges dazu aus anderen Quellen auch in der Öffentlichkeit gelandet ist, habe ich mir überlegt, na, dann kann ich auch darüber sprechen.
Okay, was war da los?
Also, Folgendes ist passiert. Wir hatten diesen Parteitag, 27.06. bis 29.06. Und häufig ist es so, man kann auf Parteitagen eigentlich gar nicht mehr so richtig was entscheiden, muss man offen sagen. Wer den letzten CDU-Parteitag in Stuttgart beobachtet hat, das war genauso ein Parteitag. Da wird im Grunde genommen nichts entschieden.
Es gibt eine Regie, die das alles vorbereitet.
Es gibt eine Regie und man muss auch immer, also ein Parteitag entfaltet dann Wirkung, wenn er auch genauso getimt ist, dass Parteientscheidungen überhaupt noch einen Einfluss auf politische Abläufe erheben können. Beispiele von diesem Parteitag. Am Tag davor oder am Tag des Starts des Bundesparteitags verkündet die Mindestlohnkommission, dass es einen Mindestlohn knapp unter 14 Euro gibt und im Bundestag entscheiden sich auch die SPD-Abgeordneten, dem Familiennachzug, also der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte zu
zustimmen. Beides nicht so toll für die SPD.
sehr blöd für die SPD. Wir waren auch gerade als Jusos gegen beide Entscheidungen massiv dagegen. Aber man kann nichts mehr machen, ehrlicherweise. Man kann dann noch irgendwie symbolisch was beschließen, sagen, das finde ich aber gar nicht gut, aber es passiert nichts. Aber beim Wehrdienst war das anders. Und zwar war es so, es gab die ganze Zeit vor diesem Bundesparteitag schon eine Diskussion darüber, wird es wieder einen verpflichteten Wehrdienst geben oder nicht. Und auch kurz vor dem Bundesparteitag hatte sich unser Verteidigungsminister grundsätzlich positiv zu einer Neuauflage der Wehrpflicht positioniert. Und die CDU war sowieso dafür. Und wir waren massiv dagegen. Und es war genau in dem Zeitpunkt, während dem das Gesetz im Verteidigungsministerium geschrieben wird. Mhm. Und das heißt, wir konnten auf diesem Parteitag mal wirklich etwas entscheiden und haben deshalb einen Initiativantrag eingebracht, bei dem wir gesagt haben, unter gar keinen Umständen irgendeinem Modell der Wehrpflicht, wir lehnen das kategorisch ab und erwarten von unseren Ministern und von allen Bundestagsabgeordneten, dass sie es verhindern.
Also ein Stoppschild für Pistorius.
Genau, ein gigantisches Stoppschild. Also wir haben dieser Initiativantrag, der war so geschrieben, dass er quasi das größtmögliche Stoppschild, womit alles ausgeschlossen wird, ist. Auch das hat einen Grund. Weil selbst wenn man auf einem Parteitag was beschließt, heißt noch lange nicht, dass das auch passiert. So, ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten im Dezember 23 hatten wir einen Bundesparteitag. Da haben wir Ewigkeiten mit der Partei gerungen. Da ging es damals um die Aussetzung der Schuldenbremse. Und nach schweren Kämpfen innerparteilich hat der Bundesparteitag der SPD damals beschlossen, wir wollen die Schuldenbremse aussetzen. Alle sind aufgestanden, haben geklatscht und ich glaube 2 Tage später oder so hat Olaf Scholz gesagt, nee, wir setzen die Schuldenbremse nicht aus. Das heißt, wenn man auf einem Bundesparteitag was erreichen will, dann hat man zwei Möglichkeiten im Grunde. Man macht etwas absolut unmissverständlich klar oder man einigt sich, aber absolut verbindlich auf sehr konkrete Punkte, denen sich danach auch alle verpflichtet. Was wir verhindern wollten, ist, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, um junge Menschen, junge Männer, das sieht die Verfassung so vor, zwangsweise einzuziehen. Weil wir gesagt haben, naja, wir haben es überhaupt noch gar nicht mit der Freiwilligkeit versucht. Junge Menschen sind aus vielerlei Gründen schon stark belastet. Wir wollen, dass wir, so wie der Koalitionsvertrag das auch vorgegeben hat, im Koalitionsvertrag stand, dass wir zunächst auf Freiwilligkeit setzen. Wir haben gesagt, ja, jetzt müssen wir es aber auch ernst meinen mit der Freiwilligkeit und nicht direkt einen Automatismus, wie das damals in der Diskussion war, in das Gesetz einfügen, sondern volle Kraft auf Freiwilligkeit. Und das war durchaus umstritten, sowohl mit dem Koalitionspartner als auch innerhalb unserer eigenen Partei.
Wobei zu keinem Zeitpunkt sämtliche jungen Männer gezwungen werden sollten, einen Wehrdienst zu machen. Immer war klar, dass es Alternativmodelle geben würde. Also zivile.
Man hat das Recht zu verweigern.
Wie immer.
Aber das ist so. Das muss man aber auch sagen, das wurde in der Geschichte der Bundesrepublik teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt. Also es war gegen Ende, als die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, da war es sehr leicht zu verweigern. Am Anfang wurde das durchaus sehr ernst genommen mit der Gewissensprüfung.
War Ihre Sorge tatsächlich, dass wenn Sie sich dann nicht durchsetzen, dass ein ganzer Jahrgang, dass eine ganze Kohorte komplett in den Wehrdienst gezwungen werden könnte?
Naja, also wie gesagt, es gibt das Recht zur Verweigerung, aber es ist wirklich immer die Frage, wie man das ausgestaltet. Und auch wenn man verweigert, muss man ja im Zweifel einen Zivilersatzdienst machen. Und das ist ja durchaus auch ein schwerwiegender Eingriff in die eigene Lebensplanung. Und deswegen, ich denke, es gab schon ein gewisses Risiko, dass in dieser Legislatur, ein kleines Risiko gibt es auch immer noch, ein solcher Wehrpflicht eingeführt worden wäre.
Wir haben, glaube ich, verstanden, dass Sie das riesige Stoppschild hinstellen wollen. Auf gar keinen Fall. Ja. Was ich noch nicht verstanden habe, worin die Schwere der Entscheidung lag. Das klingt so klar.
Ja.
Was war schwer daran?
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es schwer war. Also wir sind auf diesen Parteitag gegangen und waren uns ziemlich sicher, dass wir eine realistische Möglichkeit haben, diesen Antrag auch zu gewinnen. Und dann war es ja ein sehr spannender Parteitag. Also am Freitag gab es diese Schlappe für Lars Klingbeil, also dieses sehr schlechte Ergebnis, schlechter als erwartet. Und dann gab es große Bestrebungen an der Parteispitze und auch an anderen Stellen, einen weiteren Eklat oder irgendwas, ein großes Aufeinanderprallen, wie das bei diesem Wehrdienst gewesen wäre, weil die Partei hätte, also man hätte das durchaus so interpretieren können, dass die Partei beispielsweise auch dem Verteidigungsminister irgendwie das Vertrauen entzieht oder so. Das wäre durchaus ein mögliches Framing gewesen, dass man das unbedingt verhindern wollte am nächsten Tag. Und dann hat das dazu geführt, dass wir den gesamten Samstag in unterschiedlichen Konstellationen, also ich habe von dem Samstag dieses Parteitags eigentlich gar nichts miterlebt, weil ich die ganze Zeit in Hinterzimmern des Parteitags gesessen habe und in unterschiedlichen Konstellationen mit Leuten verhandelt habe, die unbedingt wollten, dass wir einen Kompromiss finden zwischen dem Verteidigungsministerium und uns Jusos.
Mhm. War Pistorius auch bei denen, die sie ins Hinterzimmer gezerrt haben und
also,
dass sie eingeredet haben?
Da gab es die verschiedensten Zusammensetzungen.
Sagen Sie mal, wer denn? Lars also Klingbeil auch?
Parteispitze, Verteidigungsministerium war in jeden Konstellationen beteiligt. Mhm. So, ich sag dazu nicht mehr. Ich sag dazu nur das, was schon öffentlich ist, weil und das kann man auch nachlesen. Aber es gab jedenfalls in verschiedenen Konstellationen da mit allen Funktionären, die man sich so vorstellen kann, zusammentreffen. Und ich glaube, der Einzige, der immer dabei war ich, weil halt derjenige für die
User. Also Parteiraison contra Überzeugung.
Genau.
Da stehen wir jetzt.
Genau, das ist natürlich sehr schwierig, ehrlicherweise an dieser Stelle, dann einen Kompromiss zu finden, wenn der eine, und da kann man beispielsweise auch sehen, noch am Morgen dieses Samstags gab es beispielsweise ein Interview mit einem Verteidigungsminister, wo er gesagt hat, dass er für einen Automatismus ist, noch an dem gleichen Morgen. Und wir haben gesagt, wir sind auf jeden Fall dagegen. Und das ist natürlich schwierig, einen Kompromiss zu finden bei zwei Positionen, wo im Grunde genommen kein Kompromisskorridor ist.
Also Automatismus, wenn es freiwillig nicht funktioniert, wird es verpflichtend.
Das war damals, das war damals im Gespräch. Und dann und ich bin erstmal mit breiter Brust natürlich in diese Verhandlungen gegangen, weil ich der Überzeugung war, wir gewinnen das im Zweifel. Und in diesen, aber dann gibt es noch so einen anderen Effekt auf so Parteitagen. Und zwar gibt es eigentlich immer nur einen Moment auf so einem Parteitag, wo sich so richtig Basis auflehnt gegen Spitze.
Und der war schon gewesen.
Der war schon gewesen am Freitag. Der war schon gewesen am Freitag. Und dann tritt meistens folgender Effekt ein, dass wenn danach, also wenn es einmal so richtig geknallt hat, dass danach die meisten Delegierten ein zweites Mal nicht ein Ausrufezeichen setzt, sondern dass dann irgendwie, waren auch, ich glaube, von dem Freitag waren viele Delegierte selbst geschockt und wollten dann nicht noch einmal am zweiten Tag rebellieren. Wir hatten natürlich unsere Jusos, nicht unrelevanter Teil des Parteitags, schon auf die Bäume gebracht. So, wir fighten das hier durch. Weil wir auch dachten, wir gewinnen das. Und irgendwann in diesen Verhandlungen habe ich gemerkt, dass ich hatte zunehmende Zweifel aufgrund auch der, aufgrund dessen, was dort quasi angekündigt wurde, dass wir eine solche Abstimmung gewinnen würden. Und dann ging es eben darum, und das war die Entscheidung, die für mich sehr schwer war, ob man dann entweder im Zweifel riskiert, mit wehenden Fahnen unterzugehen, aber dann, sag ich mal, auf der moralischen sicheren Seite stand. Man legt sich mit seinem eigenen Verwandten im Zweifel nicht an. Man kann in der Öffentlichkeit dann immer wieder sagen, das finden wir ganz schlimm und ganz schlecht und macht Kampagne dagegen. Aber man wird wahrscheinlich dann akzeptieren müssen, dass es so kommt, wie man nicht gewollt hat. Oder man findet einen Kompromiss in irgendeiner Form, den man erstmal verhandeln muss, mit der Unsicherheit, ob dieser Kompromiss dann hält. Ich hatte davor diesen Kompromiss mit der Schuldenbremse angesprochen. Mhm. Manchmal findet man Kompromisse, die sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Oder man findet, das ist auch ganz häufig der Fall, man sitzt dann hinter so Parteitagen und dann findet man irgendeinen Formelkompromiss, der in den alle Seiten das reinlesen, was sie selber hören mögen. Das heißt, man tut so, als ob man sich geeinigt hat, man hat sich aber gar nicht geeinigt.
Wie war denn Ihr Verhältnis zu Pistorius in dem Moment? Konnten Sie ihm trauen oder war da das Misstrauen schon groß?
Also, jeder hat Interessen. Und also ich sehe Politik so.
Sie haben ihm Misstrauen.
also das ist, wir alle wollten.
Sie ahnten, was kommt.
Wir alle wollten eben das erkämpfen, was wir am besten hielten. Und ich hatte schon so den Eindruck, dass bei ihm da eine gewisse Offenheit besteht, auch am Ende irgendwie wieder eine Wehrpflicht einzuführen. Und dann. Das heißt, und das ist das Problem, das heißt, wenn man so einen Kompromiss findet auf so einem Parteitag und man will sich selber nicht verraten, ich muss sagen, in der Vergangenheit war ich ganz häufig dafür, Jusos haben ja so eine Doppelnatur. Einerseits sind wir so Politiker, normale Politiker quasi, auf der anderen Seite sind wir Aktivisten. So, das ist so quasi. Und aus einer aktivistischen Sicht ist es ganz häufig wichtiger, quasi einmal für die reine Lehre einzutreten, Diskurshoheit zu entfalten und dann im Zweifel zu verlieren.
Und diesmal hat der Politiker in Ihnen gewonnen.
Ja, und dann war die Frage, aber was ist jetzt hier wichtiger? So, Aktivist, so für seine eigene Überzeugung, in der Öffentlichkeit steht man dann auch immer super da und es gibt ja ganz viel toll, wie sie gekämpft haben, leider Gottes verloren. Oder entscheidet man, naja, vielleicht machen wir irgendwie einen Kompromiss und dann ist die Herausforderung, dann muss man diesen Kompromiss, wenn man ihn auf so einem Parteitag findet, erstmal in der Sache, also am Wortlaut, so zimmern, dass er auch eingehalten wird und am besten braucht man dann noch ganz viele Leute, die diesen Kompromiss absichern. Sonst besteht immer das Risiko, dass es danach wieder aufgeschnürt wird.
Was war der Moment, in dem der Politiker gegen den Aktivisten siegte auf dem Parteitag und Sie eben gesehen haben, ich steige nicht ganz so weit auf den Baum oder ein Stück weit wieder runter? Ist es eine innere Stimme, die kommt oder gibt es dann Leute bei Ihnen, die dann ganz entscheidend sind, auf die Sie dann hören? Wie entscheiden Sie in solchen Situationen, wenn es ganz schwer wird?
Also das muss man an der Stelle mit sich selbst weitgehend ausmachen. Es gab noch einen Vertrauten aus dem ISO-Bundesvorstand, einen Stellvertreter, der auch stark damit befasst war, der dann auch an Teilen der Verhandlungen teilgenommen hat, mit dem ich mich dann stark beraten hatte. Aber am Ende muss man das selber entscheiden und am Ende war für mich maßgeblich. Also ich hatte das Gefühl, für mich persönlich ist es besser, hier mit wehenden Fahnen unterzugehen, weil das ist immer, also das ist halt so dieser tragische Heldenepos, der da gut ankommt. aber am Ende hatte ich das Gefühl, dass es, wenn wir einen guten Kompromiss hinbekommen, ich dann vielleicht irgendwann mal zurückgucken kann, egal was ich in meinem Leben noch mache und sage, naja, wir haben für viele hunderttausend junge Männer verhindert, dass sie Wehrdienst oder Zivildienst machen mussten. Und dann habe ich am Ende gedacht, naja, das ist am Ende das, was hier dominieren muss. Weil es kann ja selbst sein, dass wenn man dann irgendwie so eine Abstimmung gewinnt und dann ist es so aufgeheizt, dass dann irgendwie Bundesregierung sagt, ja, ist mir doch egal, was auf dem Bundesparteitag der SPD beschlossen wird. Ist doch, also, und dann hat man nur einen kurzen Sieg da errungen für die Kameras und danach ist alles vorbei. Und ich habe mich dann entschieden und dann wird es spannend, weil im weiteren Verlauf genau dieses, weil dann war eigentlich erst der Start dieses Dramas, hoffentlich mit positivem Ausgang. Aber dann habe ich mich doch entschieden, dass wir einen sehr, sehr präzisen, meiner Ansicht nach, Kompromiss getroffen haben und danach alles gegeben haben. Das war, wie gesagt, nur der Startschuss, dass es auch nicht zu einer Wehrpflicht kommt. Stand jetzt haben wir ja eben auch keine Wehrpflicht.
Aber der Gesetzentwurf, der dann kam von Pistorius, hat Sie dann doch in der Befürchtung bestätigt, die Sie gehegt haben, dass es viel zu weit in Richtung Wehrpflicht gehen könnte. Sie haben das eben wörtlich auch so gesagt und Sie haben gesagt, das widerspricht dem Kompromiss, den Sie auf dem Parteitag gefunden haben. Das war der Moment, wo Sie dachten, dieser Pistorius hat mich hinters Licht geführt, oder?
Den Eindruck hatte ich an manchen Stellen in diesem Gesamtverfahren. Ich hoffe, es ist ein bisschen spannend für die Zuhörer, jetzt mal so ein bisschen diese Maschinenraum-Perspektive von Parteien mitzunehmen. Aber wir hatten dann am Ende folgenden Satz geeinigt auf diesem Parteitag. Ich lese ihn einmal vor. Wir wollen keine aktivierbare gesetzliche Möglichkeit zur Heranziehung Wehrpflichtiger. Das klingt sehr juristisch-technisch. Da saßen auch viele Juristen am Tisch, als sie das ausgehandelt haben. Aber es ist am Ende doch recht präzise, weil da steht keine aktivierbare gesetzliche Möglichkeit. Das war, als wir dann so richtig in die Textarbeit gegangen sind hinter den Kulissen, war das der Satz, den ich quasi mit reingenommen habe und habe gesagt, mir ist alles egal, nur dieser Satz muss bleiben. Weil dieser Satz schließt sowohl einen Automatismus aus, als auch jegliche andere Hintertür, die danach noch eingebaut werden kann. So. Und dann war dieser Parteitag rum und ich dachte, erstmal geschafft. Bin dann in Urlaub gefahren. Es war ein bisschen ein unruhiger Urlaub.
Sie hätten campen sollen vor dem Verteidigungsministerium.
wahrscheinlich wäre das besser gewesen. weil dann kam ein Entwurf aus dem Verteidigungsministerium, wo was drin stand, was meiner Ansicht nach eben ganz klar so eine aktivierbare Option für eine Wehrpflicht ist. Und zwar stand da drin, dass die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestages beschließen kann, dass eben Wehrdienstpflichtige doch zwangsweise einberufen werden, wenn die verteidigungspolitische Lage das erfordert. Und das ist genau das. Eine gesetzlich aktivierbare Möglichkeit. Der Bundestag muss einmal Ja sagen. Das heißt nicht mal ein eigenes Gesetz. Mhm. Und dann werden doch Leute zwangsweise eingezogen.
Und als Sie das gelesen haben, haben Sie ihn auf Handy angerufen? Oder haben Sie die Nummer nicht?
Doch, doch. ich glaube, ich hatte dann unmittelbar erstmal mit engen Mitarbeitern aus dem Verteidigungsministerium telefoniert. Und das ging dann so die ganze Zeit weiter. Mhm. Und dann macht man das, was man immer macht. Man ruft Leute in der Fraktion an, man ruft Leute im Verteidigungsministerium an, man ruft die Parteispitze an und versucht dann, die Leute, die man davor alle als Zeugen für seinen Kompromiss auf so einem Parteitag eingekauft hat, weil das muss man dann machen, hatte ich davor gesagt, wenn man einen Kompromiss macht, dann muss man breite Zeugenbasis schaffen, damit die man quasi dann als Kronzeugen anführen kann, wenn so ein Kompromiss droht, getroffen zu werden. Und dann haben wir eben versucht, die alle zu aktivieren. Und dann ist was sehr Spannendes, was es eigentlich noch nie gegeben hat, solange ich mich erinnern kann, gut, Sie können das vielleicht ein bisschen besser beurteilen, ich bin ja noch recht neu in so einem politischen Spiel, aber dann gab es erstmal Streit zwischen den Koalitionspartnern. Die CDU fand diesen Entwurf auch nicht gut, die wollten mehr Pflicht, mehr Zwang. Dann gab es eine Kabinettssitzung, wo Johann Wadephul einen Ministervorbehalt gezogen hat und gesagt hat, nein, nichts dergleichen. Und dann ist es dort einem das erste Mal gekracht. Dann haben die sich irgendwie doch noch geeinigt. Dieser Entwurf, dieser Kabinettsentwurf von Pistorius ist durchgekommen. Und dann ist noch, bevor es in die erste Lesung gekommen ist, es ist auch unprecedented, das hat es noch nicht gegeben, eine Verhandlungsgruppe zusammengeschustert worden aus CSU, CDU und SPD. Und die haben dann noch bevor es eigentlich in den Bundestag gekommen ist, angefangen, über diesen Gesetzentwurf zu beraten und natürlich auch die SPDler mit dem Druck oder mit dem Auftrag von dem Parteitag. Und wir haben denen natürlich gesagt, ja, jetzt muss das umgesetzt werden, sonst können wir quasi nie wieder mit euch irgendwelche Kompromisse finden, wenn bei einer so wichtigen Sache sich nicht dran gehalten wird.
Und Pistorius gab es auch noch.
Ja, Pistorius gab es auch noch, genau. Der war dann in dem Moment ein bisschen aus dem Spiel genommen. Also wir hatten quasi, das war auch das Ungewöhnliche, das quasi Kabinettsentwurf. Und dann findet sich eine Gruppe ohne Beteiligung des Ministers, die dann nochmal über den Gesetzentwurf verhandelt, bevor er überhaupt in den Bundestag kommt.
Wie weit geht man denn als Juso-Chef in so einer Situation? Was legt man auf den Tisch, um sich durchzusetzen? Sagen Sie auch mal, dann schmeiße ich alles hin oder ich gehe aus der Partei raus?
Ja, aus der Partei. Also das ist das, was ich niemals machen würde. Ich bin Sozialdemokrat aus grundsätzlicher Überzeugung. Ich werde in meinem Leben in keiner anderen Partei sein. Das ist meine Heimat, das sind Grundüberzeugungen. Ja, aber man sagt natürlich, also wenn wir hier irgendwie ein produktives Verhältnis miteinander haben wollen, wenn wir irgendwann nochmal in Zukunft irgendwelche Kompromisse miteinander verhandeln sollen, dann müssen auch Kompromisse eingehalten werden. Und wenn nicht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man hat innerparteilich natürlich, wir haben immer recht viele Delegierte auf so einem Bundesparteitag, die man dann natürlich, wenn man so einen Kompromiss macht, auch danach einfangen muss, weil davor muss man ja alle anstacheln, um auch ein Drohpotenzial zu haben. Danach muss man sie quasi vom Baum wieder runterholen, wenn man einen Kompromiss gefunden hat. Letztendlich, wenn sowas nicht klappt, dann weiß man, dann wird eine Beziehung dauerhaft belastet sein. Es gibt öffentlichen Stunk innerhalb der Partei. Das heißt, wir flaumen uns über die Medien an, was Partei eigentlich immer vermeiden will. Und es ist klar, in Zukunft wird es wahrscheinlich immer schwieriger werden miteinander.
Was würden Sie denn tun, wenn sich nicht genug Freiwillige finden, um eine verteidigungsfähige Bundeswehr aufzustellen?
Also, ich muss offen sagen, dass ich mir persönlich, ich möchte das nicht ausschließen, dass es irgendeine Konstruktion, irgendeine Konstellation geben kann, in der man mit mehr Pflichtelementen arbeiten kann. Ich finde, das ist übrigens auch nicht per se nicht links oder so. Ich will mal ein Beispiel geben. Rosa Luxemburg, der man niemals absprechen würde, links zu sein, war selbst für Pflichtmodelle für eine Bundeswehr. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sich mit dem Anspruch, mit den Anforderungen, die wir an unsere Bundeswehr haben, dass es der falsche Weg ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass dort der große Anspruch sein muss, ein Modell der Freiwilligkeit zu finden, das funktioniert und trägt. Und in der Vergangenheit haben wir das noch nie versucht. Es wurde immer ganz viel gesprochen über Freiwilligkeit.
Also Anreize rauf, kostenloser Führerschein, Studien bei der Bundeswehr oder was da alles noch?
Vor allen Dingen gute Arbeitsbedingungen sind natürlich ein Muss. Und ich glaube, man muss sich auch mal überlegen, im Grunde genommen, was wollen wir für eine Bundeswehr haben? Wollen wir eine Bundeswehr haben, in der am Ende ganz viele junge Menschen die man irgendwie nach dem Abi da hinschickt, irgendwie ein Maschinengewehr bedienen können oder ein Sturmgewehr? So, ist das die Bundeswehr, die wir haben wollen? Oder wollen wir nicht eher eine hochtechnisierte Bundeswehr, die innovativ ist, mit guten Arbeitsbedingungen, mit hochspezialisierten
Kräften? Drohnen bedienen kann.
Naja, genau. Also wir sehen ja, dass die Anforderungen sich verändert haben. Und ich glaube, dafür ist der richtige Weg, hochspezialisierte Kräfte, die dann aber auch mit einer geringeren Mannstärke auskommt. Und deswegen glaube ich, also ich bin aus vielerlei Überzeugung ganz sicher, dass eine freiwillige Bundeswehr, eine freiwillige Berufsarmee der richtige Weg ist.
Also notfalls kleiner und spezialisierter dann.
Also das muss der Anspruch sein. Also wir reden ja die ganze Zeit über Abschreckung, so bitter das ist, dass es nur noch um Abschreckung geht, aber es geht am Ende über Abschreckung gegenüber Russland. Und man kann diesen Wettbewerb mit einer Diktatur wie Russland, wird man einen Wettbewerb über die Mannstärke niemals gewinnen, über eine Abschreckung. Das klappt ja nicht. Weil, also was die alles in der Ukraine machen, da zählt das einzelne Menschenleben gar nichts. Im Zweifel holen sich irgendwelche Nordkoreaner in ihre Armee. Da kann man nicht diesen Wettbewerb, sollte man gar nicht suchen, sondern man sollte das irgendwie anders hinbekommen.
Sind Sie generell gegen jede Form von verpflichtendem Dienst, auch sozialen, ökologischen? Es gibt ja die Idee auch eines verpflichtenden Dienstjahres für die Gesellschaft und so weiter. Ist das für Sie alles abzulehnen, weil es einen verpflichtenden Charakter hat?
Also ich bin ja kein Liberaler im eigentlichen Sinne. Ich bin ja also Sozialist, das heißt links. Ich kann mir verpflichtende Elemente in vielen Bereichen vorstellen, aber ich finde gerade in solchen Bereichen muss man doch auch der Freiheit der Menschen einen hohen Wert zubilligen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir ein großes Problem damit hätten, dass junge Menschen sich gar nicht für die Gesellschaft engagieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass man auch mit Pflichtelementen arbeitet. Aber de facto sehen wir, dass das soziale und gesellschaftliche Engagement bei Jugendlichen und jungen Menschen viel höher ist als in anderen Altersgruppen. Nur, also 60 plus wird es dann auch wieder sehr hoch. Und dass wir also beispielsweise jedes Jahr mehr Bewerberinnen und Bewerber für ein FSJ haben als Plätze. Und solange das so ist, also finde ich diese ganzen Zwangsdienste völlig sinnlos. Da muss man die Freiwilligkeit stärken.
Als Sie Abi gemacht haben, da waren Sie schon bei den Jusos, aber haben Sie noch irgendwas gemacht darüber hinaus, irgendwas, ein Engagement oder so? Sie gehören als mit Ihrem Jahrgang nicht mehr zu denen, die in irgendeiner Form einen Wehrdienst oder einen Zivildienst machen mussten, aber haben Sie überlegt, sowas zu machen oder haben Sie sogar ein freiwilliges Jahr oder?
Ich habe kein freiwilliges Jahr gemacht, ich wollte so ein Work-and-Travel-Jahr machen. Das ist aber nicht wirklich freiwillig, würde ich sagen. Das ist ja kein wirklicher Gesellschaftsdienst. Das ging aber nicht, weil ich 17 war, als ich Abi gemacht habe. Und war das nicht möglich. Aber ich habe mich auch neben den Jusos sozial engagiert. Also ich war lange zum Beispiel in der Geflüchtetenhilfe engagiert. Ich habe eine lange bei der Tafel Offenbach gearbeitet. Ich habe da sogar eine eigene Ausgabestelle aufgebaut.
Sie haben sich selbst was gesucht dann sozusagen?
Ja, ja. Da, wo Sie genau, das machen übrigens ganz viele junge Menschen. Ich glaube, es würden noch viel mehr machen, wenn es beispielsweise ein höheres Taschengeld oder ähnliches gäbe, weil bei ganz vielen scheitert es einfach daran, dass sie es nicht leisten können. Also sie müssen dann halt neben dem Studium oder ähnlichem arbeiten, weil sie sonst nicht leben können.
Sie haben die Bedrohungslage angesprochen. Wo finden wir sie, wenn es zum Äußersten kommt? Putin die NATO angreift und Deutschland Kriegspartei wird?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Frage sehr dolle gestellt, denn ich bin kein Pazifist. Also ich bin nicht der Meinung, dass man quasi ich würde da nicht sagen, okay, komm, dann machen wir eine Lichterkette und sagen, hört doch bitte mal auf und das
wird
reichen. Sondern ich glaube, dass Demokratien sich verteidigen müssen. Also dass dass man am Ende nicht, aber nicht aus so einem nationalstaatlichen Grund, weil ich irgendwie für das deutsche Vaterland kämpfe, sondern weil ich einfach nicht in Unterdrückung leben will und ein demokratisches System mit all seinen Fehlern ja noch von innen veränderbar ist, anders als ein russisches System. Und deswegen würde ich heute sagen, dass ich auf jeden Fall dann den Mut in dieser Situation finden will, auch selber die Demokratie zu verteidigen.
Also Sie würden dann zur Waffe greifen und kämpfen?
Ich finde, das ist immer so, also das ist so, jeder Politiker, fast alle werden dann sagen, natürlich, so muss ich machen. Mhm. Ich scheue mich davor, das auszusprechen, weil ich glaube, dass die Situation, da kann man sich nicht reinfühlen. Aber ich hätte den Anspruch an mich selbst, diesen Mut dann zu finden. Aber ich halte diese Diskussion alle für super theoretisch, weil ob man es dann am Ende schafft oder ob man am Ende doch, auch verständlich, man sagt, ich will auf gar keinen Fall sterben, mir ist mein Leben jetzt wichtiger, als sollen irgendwelche anderen das hier verteidigen. Ich will nicht so ein Mensch sein.
Also gehen würden Sie nicht. Gehen würden Sie nicht. Das Land verlassen, eine sichere Weltregion, so sie noch zu finden ist.
Also ich würde deswegen nicht, nee. Mhm. Ich würde mir, also wenn wir beispielsweise bis dahin hier, dass ja auch keine Demokratie mehr wäre, beispielsweise, was ja durchaus sein kann, weil irgendwie, wir sind ja auch, unsere Demokratie ist ja am stärksten von innen bedroht, durch das Erstarken des Faschismus, dann würde ich wahrscheinlich, also ich würde kein faschistisches Deutschland verteidigen, das ist völlig klar.
Aber so richtig weit sind Sie von Pistorius gar nicht entfernt, denn der würde ja mit seinen verpflichtenden Mustern im Grunde genau sich diese Übersicht über die Philipp Türmers und alle anderen verschaffen wollen. Wo sind denn diejenigen, die dann zur Not sagen, wir verteidigen die Demokratie, auch wenn wir das vielleicht uns nie so vorgestellt haben? Genau das ist, glaube ich, Pistorius Idee, zu wissen, wen haben wir denn da zur Not, auf die wir uns dann verlassen können, oder?
Also ich will nicht sagen, dass wir uns überall uneinig sind, aber also in dem Gesetzentwurf, der dann eingebracht worden ist, zunächst, das ist nicht der am Ende dann im Deutschen Bundestag beschlossen worden ist, da gab es ja nicht nur Elemente zur Musterung oder zur Befragung drin, sondern da hätte man eben quasi mit einem Fingerschnips wieder eine allgemeine Wehrpflicht aktivieren können.
Genau, darüber haben wir eben geredet. Aber jetzt steht immerhin noch die Musterung drin und das müsste Ihnen ja eigentlich...
Nee, also ich finde diese Musterung, ich finde, die Musterung finde ich in der Güterabwägung nicht so schlimm. So, also weil es ist natürlich ein viel geringerer Eingriff in die Freiheit junger Menschen oder junger Männer, sich mustern zu müssen, als beispielsweise als wirklichen Wehrdienst vollziehen zu müssen. Aber ich hätte mir ein System gewünscht, das vollkommen auf Freiwilligkeit basiert. Weil, also ich habe, das war auch so eine Schwierigkeit beim Kompromiss, dass man diese Musterung, obwohl ich denke, wenn man es mit der Freiwilligkeit ernst meint, dann sollte man das auch umfassend mit einem freiwilligen Ansatz versuchen. Das war dann am Ende Teil eines solchen Kompromisses, wieso ein Kompromiss ja auch immer schwierig ist und beiden Seiten wehtut. Ich finde es im Ergebnis nicht so schlimm, aber es ist jetzt nicht meine Idealvorstellung.
Können Sie ja nicht verstehen, warum Boris Pistorius, mit dem Sie sich jetzt ganz am Ende dann doch ringend geeinigt haben, so beliebt ist?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, weil Politiker beliebt sind, die Klartext sprechen. Ja. Und das kann er gut. Und weil er auch streitbar ist. Also ich glaube ja zum Beispiel auch, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn sich ein Verteidigungsminister und Jusos mal streiten. Ich glaube, das verstehen auch eigentlich viele. Das ist in Parteien hat man dafür sowas mehr Angst, als dann das tatsächlich nicht auch von der Bevölkerung teilweise nachvollzogen wird.
Würden die Jusos für einen Kanzlerkandidaten Boris Pistorius Wahlkampf machen?
Oh je, wir haben hier Anfang 2026 und wir kommen schon wieder mit diesen Diskussionen.
Sie meinen, Sie kommen gar nicht mehr in die Situation, einen aufzustellen, oder?
Oh je, nein. Also es ist auf jeden Fall viel, viel, viel zu früh, um Kanzlerkandidaturfragen zu
Aber er könnte es? Er könnte es, aus Ihrer Sicht? Guter Mann?
Ja, also Sie können die Frage auch in fünf 10 verschiedenen Varianten stellen und ich werde sie nicht beantworten.
Gut, ich stimme Ihnen zu, ne? Also das ist insofern weit weg, weil die SPD ja gerade nicht so in Kanzlernähe ist, sondern in akuter Lebensgefahr schwebt. Wir haben jetzt Baden-Württemberg die Wahl gehabt, wo die 5%-Hürde gerade mal so geschafft worden ist. Dafür sind Sie für einen Juso-Chef vergleichsweise still noch.
Das war ja heute, ne?
Also war nicht die erste Niederlage,
an dem wir sprechen. Ne? Also meiner Ansicht nach gibt es einen klaren Auftrag für die SPD. Das habe ich schon vor Baden-Württemberg gesagt. Das habe ich schon in der Ampelzeit gesagt. Das habe ich in der Zwischenzeit zu jedem Zeitpunkt immer sehr deutlich gemacht. Wir müssen wieder glaubhaft Partei der Arbeit sein. Wir müssen die Verteilungsfragen, die Gerechtigkeitsfragen, die in dieser Gesellschaft immer drängender werden, wieder viel entschiedener spielen. Das ist absolut entscheidend dafür, dass wir unsere Basis sichern, dass wir für die Menschen Politik machen, für die die Sozialdemokratie mal erfunden worden ist. Da genießen wir im Moment quasi keine Glaubwürdigkeit. Baden-Württemberg hat das gezeigt. Und deswegen hat sich für mich an der Analyse durch diese Wahlniederlage leider nicht so viel verändert.
Wie haben Sie denn Wahlabend verbracht, Baden-Württemberg?
Das war ein bitterer Abend. Ich war gerade auf dem Weg von meiner Heimatstadt Offenbach zurück hier nach Berlin im Auto, weil ich auf einer Wahlkampftour war am Wochenende, die man leider nur mit dem Auto machen konnte, und habe halt während der Fahrt die ganze Zeit Radio und Livestream gehört zu der Berichterstattung und ja, war eine Katastrophe.
Und irgendwann sind Sie recht rausgefahren und haben Sie erstmal ein Bier geholt, oder wie gehen Sie mit solchen Frust um? Was ist Ihre Strategie? Oder schalten Sie irgendwann das Handy aus und sagen, ich brauche jetzt mal eine Stunde Pause von den schlechten Nachrichten? Also was machen Sie? Das ist ja maximal bitter. Also es gab ja Momente, wo man dachte, es geht sogar unter 5%.
Ja, also Gott sei Dank bin ich noch nicht an dem Zeitpunkt, wo ich an Autobahnraststätten Dosenbier trinken muss, aus Verzweiflung. mit einer Zeit lang als Mitglied der Sozialdemokratie baut man sich dann eine gewisse Resilienz auf. Aber also es war natürlich niederschmetternd und es war viel schlechter als alle Erwartungen. Ich habe dann mal mit dem Landesvorsitzenden der Jusos Baden-Württemberg als erstes gesprochen, mir da eine erste Einschätzung geholt, dann mit anderen Leuten noch telefoniert. Irgendwann hatte ich für mich eine Analyse klar, was an diesem Abend passiert ist, was in den letzten Wochen passiert ist. Dann bin ich in Berlin angekommen und habe ein paar Akten für mein Referendariat bearbeitet.
Klingt total rational. Erstmal die Analyse, dann nach vorne gucken. Gibt es auch den impulsiven Philipp Thürmer, der wirklich mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, boy, wie lange tue ich mir das noch an? Oder wie konnte das passieren? Also das klingt sehr kontrolliert. Sind Sie so?
Naja, man muss es ja sein. Also ich wäre, also für Verzweiflung ist die Situation insgesamt zu schwer, würde ich sagen. Weil Verzweiflung bedeutet ja irgendwie, dass man auch in so eine Position der Selbstblockade kommt. Ich bin mir sehr sicher, was die Problembeschreibung ist. Ich habe auch eine Vorstellung, wie man aus dieser Lage wieder rauskommt und möchte diese Vorstellung umsetzen und alles dafür tun. Und das ist meine Aufgabe als Vorsitzender der Jusos. Und manchmal gut hat man so einen Duschmoment, wo man irgendwie unter der Dusche sitzt und schreit.
Das tun Sie denn doch.
Sie sitzen unter der Dusche.
Es ist genau genommen, es ist eine Duschwanne. Also man kann da auch sitzen.
Kaltes Wasser, warmes Wasser, was brauchen Sie, um sich abzuregieren? Reagieren.
Kaltes Wasser, tatsächlich. Ja. Aber ja, also man darf ja sich nicht so in die Verzweiflung reinfallen lassen. Das ist ja, also man muss ja was dagegen machen, dass es besser wird. Und ich glaube übrigens auch, ich erkenne sogar Ansätze, dass es wieder nach oben gehen kann.
Sie kriegen jetzt 2 Minuten für einen Moment als Parteichef. Nehmen wir mal an, Sie wären es. Was würden Sie anders machen? Jetzt? In 2 Wochen?
In 2 Wochen?
3 Monaten?
Also ich glaube,
schnelles Kurzprogramm.
Okay.
Bitte nicht ein 50-seitiges SPD-Parteiprogramm für den Wiederaufstieg jetzt.
Aber nee. Alles gut. Also zum ersten Mal müssen wir an die Vermögensverteilung ran. Die Vermögensverteilung ist eine Katastrophe. Das ist das Ungerechteste, was wir hier haben, dass wir zwar eine Zweiklassengesellschaft haben, die entstehen, irgendwelche super Ultrareichen, die völlig entkoppelt leben, die sich ihren Wohlstand von einer Generation zur anderen vererben, harte Erbschaftssteuern damit reingehen, ganz normale Einkommen entlasten. Das heißt, der Einkommensteuersatz gerade für geringe und mittlere Einkommen runter, weg, dafür für ganz, ganz, ganz hohe Einkommen höher, hohe Erbschaften stark besteuern, dafür kleine Erbschaften gerne gar nicht besteuern, ist egal, man muss an die hohen ran.
Herr Thürmer, Sie sind Sohn eines Ministerialdirigenten und einer Oberstaatsanwältin. Sie haben eine christliche...
Direktor. Dirigent, weiß ich gar nicht, ob es das gibt.
Habe ich so bei Wikipedia gelesen. Okay. Ministerialdirektor klingt auch gut. Oberstaatsanwältin ist korrekt. Ja. Christliche Privatschule in Königswinter am Rhein. Wie wird man da zum Sozialisten?
Das war tatsächlich, also christliche Privatschule klingt da ein bisschen nach was anderem, als das was war. Es war so ein, es klingt so blöd, wenn man das selber sagt, das ist so ein hochbegabten Förderprogramm.
Ja. Sie sind hochbegabt, nennen wir es beim Namen. Was ist Ihr IQ?
Ich glaube irgendwas über 130. Das muss man, glaube ich, haben, um das zu haben. Ich weiß nicht, ich glaube nicht an den IQ als Maßeinheit. Aber
was für einen Test haben Sie da gemacht?
Ich habe mehrere verschiedene in meinem Leben gemacht.
Okay.
Aber ja, es war wohl irgendwie hoch genug, um da reinzukommen. Mhm. Genau, deshalb war das so ein Förderprogramm. Aber es war jetzt nicht, also es war eine ganz, ganz normale Schule. Ehrlich gesagt, war nichts mit goldenen Wasserhähnen oder Schloss zu allem mäßig. Das heißt, das war nicht, das würde ich jetzt nicht sagen, das ist erwartbar. Ja, aber tatsächlich ist es so, meine Eltern sind beides Akademiker, hatten beide gute Jobs, sind ja jetzt in Pension. Aber sie waren die ersten in ihren jeweiligen Familien, die das erreichen konnten. Also die waren so klassische Bildungsaufsteiger, jeweils die ersten Akademiker in ihrer Family, die dank sozialdemokratischer Bildungspolitik den Weg nach oben gegangen sind und dann gute Jobs, muss man auch sagen, Staatsdienst, also gut bezahlt, nicht übermäßig reich. Aber das wäre ja völlig verrückt, wenn ich danach sagen würde, okay, und jetzt so, meine Eltern hatten das Glück, dass sie irgendwie einen Aufstieg durch Bildung machen konnten und jetzt seid ihr mir alle egal. So, jetzt gehe ich zur FDP. also das wäre ja wirklich irre. Und gleichzeitig bin ich in Offenbach aufgewachsen, eine der ärmsten Städte damals noch. Heute ist Deutsch besser geworden, aber eine der ärmsten Städte Deutschlands. Habe also viel soziale Verwerfung frühzeitig mitbekommen im persönlichen privaten Umfeld, Freundeskreis. Fand das immer wahnsinnig ungerecht und habe deshalb gesagt, ja, muss was dagegen machen.
Sie haben ja auch recht spektakuläre Vornamen. Da kommt noch Gangolf und Balthasar.
Das ist grässlich.
Sie haben daraus ihre Insta-Account-Kennung genannt, Galtasar. Was steckt hinter den Namen?
Ja, was man nicht verstecken kann, muss man halt betonen. Und also
wie kam's?
Also Gangolf Balthasar. Also es geht die Legende rum, dass die Standesbeamtin der meine Eltern dann den Namen eintragen wollten, nochmal meinen Eltern tief in die Augen geblickt haben und gesagt haben, wollen sie nicht wenigstens den Philipp auf Platz 1
setzen? Hat den Philipp gar nicht auf Platz 1 ursprünglich.
Gibt es unterschiedliche Meinungen zwischen meinen Eltern dazu. dass dann quasi dadurch wenigstens noch die Vollkatastrophe verhindert werden konnte, sodass ich Gangolf mit Vornamen hieß.
Was hatten Ihre Eltern vor mit Ihnen?
Also, im Balthasar, glaube ich, weil ich ursprünglich am 6. Januar hätte geboren werden
sollen. Also Heilige Drei Könige. König,
und sie fanden den Balthasar war der netteste von den drei. Und es hat dann auch ausgereicht, um den abgespaceden Namen da einzugeben. und Gangolf, ja, also sie erzählen da eine Geschichte, wo sie mal wandern waren und dann an so einer Gangolfskapelle vorbeigekommen sind. Die fanden sie so schön. Ich weiß es nicht. Also am Ende sind meine Eltern auch ein bisschen Ausläufer der 68er-Generation. Und wenn ich da jetzt nur drauf komme, sie streiten das massiv ab, aber es klingt für mich eher nach einer bekifften Nacht, wo man dann ein paar singen kann. wo man das dann irgendwie lustig fand, sein Kind Gangolf Balthasar zu nennen. However, ich bin dankbar für den Philipp. Ich muss mit dem Gangolf Balthasar leben. Das stärkt den Charakter. Und dann habe ich mich irgendwann mal beim Zocken, Counter-Strike habe ich früher viel gespielt. Und da habe ich mich Galtasar genannt, weil ich lustig fand, aus den zwei Namen so einen Zockernamen zu machen. Und dann habe ich das irgendwann mal für mein Instagram übernommen und seitdem nicht mehr geändert.
Ja. Wir haben uns gefragt, wir haben es ja gerade schon gesagt, Ihre Eltern sind beide Juristen. Sie haben jetzt auch Jura studiert.
Ich wollte unbedingt nicht Jurist werden.
Hat ja gut geklappt.
Hat gar nicht geklappt, ja. Hab deshalb erst Wirtschaftswissenschaften studiert, habe auch einen Bachelor gemacht, habe in Rotterdam und Frankfurt Vivi studiert, Schwerpunkt Economics. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, ich bin zu schlecht in Mathe. Und wenn man nicht so gut in Mathe ist, dann ist Jura immer noch.
Aufwachsen mit zwei Juristen am Abendbrotstisch. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Laut.
Also, da werden Plädoyers gehalten, um die Salami die letzte Scheibe zu kriegen? Oder wie muss man sich's vorstellen?
Ja, man lernt auf jeden Fall frühzeitig eine gesunde Streitkultur. Wobei, gesund, eine Streitkultur. Lassen wir es mal dabei, ohne Wertung.
Beispiel, was war das Thema?
Nein, also es ist natürlich, also ich komme aus einer emotionalen Familie. Man sieht es mir, mir überhaupt gar nicht an, wenn man mich so anguckt. Aber irgendwann sind auch mal italienische Wurzeln, davon ist nicht viel übrig geblieben, außer ein starkes Temperament. Okay. Und das in Kombination mit einer juristischen Grundausbildung führt dann natürlich dazu, dass die Streits auch hervorragend strukturiert sein können.
Wie waren denn die Machtverhältnisse?
Contested?
Kind gegen Eltern oder haben Sie Fraktionen gebildet?
Oh, mal so, mal so. Das hat vielleicht dann auch vorbereitet auf den politischen Alltag. So Fraktionen sind ja dynamisch, ne? mal so, mal so. Aber also sehr, sehr, also auch sehr liebevolle Familie, muss ich sagen. Also ich bin meinen Eltern auch, ich mache jetzt so viele Witze über sie. Damit müssen sie leben, wenn sie ihr Kind Gangolf Balthasar nennen.
Das ist jetzt hier die Rache des Gangolf Balthasar.
Ja, late payback, ja. Aber ich kann mich gar nicht beschweren. Also ich habe zwei tolle Eltern, die mir auch ganz, ganz viel mitgegeben haben. Und am Ende, ja, obwohl sie mir immer gesagt haben, werde auf gar keinen Fall Jurist, bin ich es ja dann doch geworden.
Menschen mit Hochbegabung können manche Sachen besonders gut. Mhm. Können Sie irgendwas besonders gut? Gibt es irgendwas?
Universaldilettant, würde ich sagen.
Also, das klingt eigentlich dann wieder nicht so hochbegabt. Das sind die Normalbegabten,
ja, deswegen,
oder?
Deswegen habe ich ja auch Zweifel an diesem IQ. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, es ist ja, es sollen immer andere besser sagen, was man besonders gut
sagen kann. Sie es.
Also ich hoffe, ich kann ganz gut argumentieren. Aber das wäre natürlich auch blöd, wenn ich das nicht könnte in meiner politischen Rolle. Und ich arbeite gerne mit Sprache in jeglicher Form und hoffe, dass ich da auch ein gewisses Talent dazu habe. Aber keine Ahnung, das müssen, wie gesagt, andere entscheiden.
Da läuft ja vieles auf den Berufspolitiker zu. Gab es eine Phase in Ihrem Leben, in dem Sie überlegt haben, was ganz anderes zu machen? Handwerk?
Jeder zweite Tag eigentlich.
Also. Ja, ja. Handwerk auch oder nur irgendwelche, oder was Musisches? Spielen Sie Instrumente?
Ich hab früher Instrument gespielt.
Was?
Ich nicht mehr. Ich habe Trompete gespielt. Also Trompete, die war rückblickend nicht so eine gute Entscheidung. Hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht, dass ich auch irgendwann damit aufgehört habe.
Das musikalische Äquivalent zum Juso-Chef-Job. Die Trompete.
Ja, quasi. Das oder die Posaune. da war ich ja nie so gut drin, dass ich das hätte zum Hauptberuf machen wollte. Aber ich muss auch offen sagen, ich bin bis heute jetzt noch nicht festgelegt, ob ich Politiker werde. Also ich bin es gerade, aber ja im Ehrenamt. Also das Bundesvorsitzender ist ja kein Hauptjob. Ich arbeite nebenbei unter anderem als Rechtsreferendar. Das gehört auch dazu.
Wo machen Sie das? Wo machen Sie das?
In Brandenburg.
Ach ja.
Ja, Brandenburg.
Was machen
gerade
Sie
bin ich,
was
gerade bin genau? Ich beispielsweise bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin.
Okay.
Genau. Ah. Und also es ist ja ein normaler Job. Ich heiße, ich kann mir vorstellen, später auch als Jurist zu arbeiten. Ich möchte das, was ich mache, immer mit voller Leidenschaft machen. Deshalb mache ich gerade Juso-Vorsitz mit voller Leidenschaft. Aber das muss keine Entscheidung für die Ewigkeit sein in der Politik.
Wenn man mal so ein bisschen sich mit Ihnen befasst, jenseits Ihrer politischen Position, findet man fast nichts.
Wirklich?
Sie halten Ihr Privatleben sehr unter der Decke. Ist das eine ganz bewusste Entscheidung oder gibt es da gar keine dunklen Geheimnisse und spektakulären Enthüllungen, die man betreiben könnte?
Also die dunklen Geheimnisse, die gibt man ja in der Regel nicht freiwillig preis. Aber also grundsätzlich hat mein Privatleben, weiß ich nicht, irgendwann wollte die Bunte mal was mit mir machen. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das ist, glaube ich, nicht so das Format für einen hier so Bundesvorsitz, habe ich mir überlegt. Aber ich mache auch kein Geheimnis dran, ich hänge es aber auch nicht an die große Glocke. Aber ich, was interessiert Sie denn?
Frau, Kinder, keine Hobbys.
Keine Kinder, aber ich habe eine Freundin, bin in einer Beziehung, schon recht lange. Und Hobbys? Ja, also wenn man Juso Bundesvorsitz ist ja
reicht aus.
Hobby.
Da bleibt keine Zeit für irgendwas anderes.
Das gilt ja als Hobby. Also ich würde schon sagen, dass wenn ich jetzt alles zusammennehme, Juso Bundesvorsitz, mein Rechtsreferendariat, dann mache ich manchmal noch andere so Jobs zum Geld verdienen. Da sind am Ende dann schon 90, 100 Stunden in der Woche voll.
Ihre Freundin ist auch in der Politik oder ist das ein ganz anderer Bereich? Also sprich, haben Sie zu Hause...
Meine Freundin ist auch Juristin, genau.
Noch eine Juristin?
Ja, ja. es ist sehr klischeehaft, aber sie ist auch Juristin, ja.
Dann stellen wir doch mal die Frage, die man normalerweise und lange, lange Jahre immer nur Frauen gestellt hat. Mhm. Nehmen wir mal an, Sie bleiben in der Politik. Nehmen wir an, Sie machen das wie viele Juso-Vorsitzende und werden nochmal richtig was in der Partei. Kann man das mit Familie und Kindern vereinbaren? Würden Sie das können? Würden Sie das wollen?
Also, ich denke, man kann es vereinbaren. Man muss halt genau gucken, muss sich, glaube ich, gut organisieren können, man muss klare Prioritäten setzen. Man muss natürlich auch ein bisschen schauen, dass man dann am Ende, man darf natürlich nicht alles dem Beruf unterordnen, sondern man muss sich dann Freiräume nehmen. Ich denke aber, also ich bin der Überzeugung, dass man es kann. Wie man es dann macht, wird man wahrscheinlich dann erst in der Situation bewerten.
Vor die Frage gestellt, Familie mit Kindern oder Politik, wie würden Sie entscheiden?
Ja, wenn es alternativ wäre, was ich nicht hoffe, dass es ist, wäre mir, glaube ich, schon Familie wichtiger, glaube ich.
Ein sehr bekannter Vorgänger ist Kevin Kühnert. Mhm. Haben Sie Kontakt?
In letzter Zeit nicht so, aber wir hatten guten Kontakt. Mhm. Und ich war ja sogar noch mal, ich war unter ihm im Bundesvorstand bei den Jusos, also ich bin Ich bin jetzt schon bald 10 Jahre im Bundesvorstand der Jusos und habe auch die ganze Zeit damals mit Kevin mitgemacht. Und daher kennen wir uns gut und verstehen uns gut, ja.
Er hat mit Burnout die Politik verlassen, ist jetzt zurückgekehrt als Finanzaktivist. Wie geht's ihm?
Also wie gesagt, ich kann ihn da jetzt, also ich möchte auch, fände ich auch übergriffig, glaube ich, das jetzt zu bewerten aus meiner Position. Aber ich finde auf jeden Fall, dass gerade bei Finanzwende er da einen super Job macht und ich freue mich total, dass er dort in einer anderen Position Themen setzt, bei denen ich glaube, dass es genau die richtigen sind, über die mehr gesprochen werden muss.
Können Sie das nachfühlen, dass jemand rausgeht aus der Politik, weil sie zu belastend wird, weil der Betrieb zu belastend wird, oder sind Sie da komplett resilient? Gab es schon Momente, wo Sie auch dachten, der Betrieb macht was mit mir, das nagt an mir, will ich das, kann ich das weiter so betreiben?
Ja, so also einfache Sachen, das lag ja einfach physisch an einem. Solche, mal sagen, ich war, glaube ich, bevor ich Juso-Bundesvorsitz geworden bin ich auch, habe ich auch 4-5 Mal die Woche Sport gemacht. Das heißt, ich glaube, seitdem ich Juso-Bundesvorsitz bin, habe ich vielleicht insgesamt 4-5 Mal Sport gemacht. Also, das ist natürlich unangenehm. Und da hoffe ich auch bis heute, dass ich das noch irgendwann mal anders organisieren kann. Aber insgesamt muss man, glaube ich, einfach seinen politischen Alltag versuchen so zu strukturieren, dass er bei aller Belastung, bei aller Anstrengung auch immer wieder ganz viel Freude stiftet und dass man damit Energie aus der eigenen Betätigung vollzieht. Also wenn man das macht, was seinen Leidenschaften entspricht und wenn man das auch als Beruf oder was auch immer macht, das ist jetzt eine komische Sache, weil Juso Bundesvorsitz ist eigentlich kein Beruf, aber es fühlt sich wie ein solcher an, dann, wenn man aber das macht, was seiner Leidenschaft entspricht, dann könnte man ja auch sagen, hat man die ganze Zeit Freizeit.
Sie sind jetzt 30. Ja. Sind Sie mit 60 noch in der Politik?
Ja. Wir werden sehen. Was mir wichtig ist, ist, ich möchte, das habe ich auch in der Vergangenheit immer gemacht, ich möchte möglichst, wenn ich in der Politik bleibe, meinen Weg immer so beschreiten, dass ich meinen eigenen Überzeugungen treu bleiben kann und mich nicht verbiegen muss, um irgendeinen politischen Job oder irgendeine Funktion zu bekommen. Mhm. Manchmal muss man ein bisschen Kompromisse mit sich machen. Das sind manchmal bei Sachen, die einem nicht so wichtig sind oder wo man sagt, okay, aber im Kern bleibe ich meiner Linie treu. Ja, diese Wehrpflichtgeschichte ist so eins, wo genau das Ding ist. Kleiner Kompromiss, aber im Grundsatz bleibt man auf seiner Linie. Und ich möchte mich nie verbiegen müssen, um auf Gedeih und Verderb in der Politik zu bleiben. Dann würde ich sagen, okay, I pack my things and go. Und dann werde ich halt doch Rechtsanwalt oder was auch immer.
Stichwort Kern. Die Jusos beziehen sich tatsächlich noch ausdrücklich auf Karl Marx und sie posten auch auf Instagram ab und zu mal den Mann mit dem Bart.
Ja.
Wie wichtig ist der Ihnen? Lesen Sie Karl Marx tatsächlich
noch? Ich habe nicht alles. Nein, das nicht. Aber ich habe tatsächlich also sowohl das Kapital von vorne bis hinten gelesen. Das ist übrigens schrecklich. Also das, ich glaube, Karl Marx wäre deutlich erfolgreicher gewesen, wenn er nicht so ein miserabler Autor gewesen wäre. Also guter Denker.
Noch erfolgreicher.
Großer Denker, sehr schlechter Autor, muss man sagen. Friedrich Engels hat viel besser geschrieben als Karl Marx. Sie hätten sich aufteilen sollen.
Sie hätten auch Literaturkritiker werden können.
Der eine hätte, ja, danke. Vielleicht nehme ich es mal mit. Aber wie auch immer. Also ich beziehe mich explizit auf Marx. Ich habe nicht nur das Kapital gelesen, auch viele andere Sachen von ihm und kann das nur jedem empfehlen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Karl Marx bis heute das beste Analysetool ist, um Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse in unserer Gesellschaft zu verstehen. Und wenn ich mir anschaue, was im Moment auf der Welt passiert, mit einzelnen Unternehmen, die immer mächtiger werden, einzelne Menschen, die absurde Reichtümer anhäufen, kann ich das mit den Monopolisierungstendenzen bei Marx besser erklären als mit allem, was ich in meinem Wirtschaftswissenschaftsstudium gelernt habe. Mhm. Also das ist einfach, und da muss man aber auch ein bisschen trennen, also ich glaube, das ist der Kern der sozialistischen Analyse. Was danach und im Namen des Sozialismus an anderer Stelle passiert, Diktaturen errichtet worden sind, das kann man jetzt Karl Marx ehrlicherweise nicht anheften. So, das wurde häufig in seinem Namen gemacht, aber auch missbraucht und das waren andere. Aber erstmal Karl Marx, der die Grundlagen für den demokratischen Sozialismus in der Analyse gelegt hat. Was man daraus politisch macht, ist eine andere Frage. Da kann man in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich bin natürlich überzeugter Demokrat. Aber das Analysetool ist machtvoll und das sollte man sich nicht nehmen lassen.
Ihr Lieblingssatz von Marx?
Och, der wichtigste. Dann müsste ich jetzt, also ich denke dann würde ich schon sagen, das ist jetzt ein Klassiker, aber natürlich das Sein bestimmt das Bewusstsein, weil das der Kern des Materialismus ist. Also dass die Menschen geprägt sind von dem, was sie tatsächlich erleben. Und dass deswegen so wichtig ist, die tatsächlichen Lebensverhältnisse, in denen Menschen aufwachsen, in denen sie leben, zu verändern. Weil nur so man auch eine tatsächliche Weiterentwicklung leisten können wird. Das ist schon wichtig. Ansonsten könnte man natürlich sagen, ein Gespenst geht um in Europa. Weil das ist literarisch der beste Text. Aber wenn wir da bei einer Sache bleiben wollen, dann würde ich schon das nehmen.
Philipp Gangolf Balthasar Türmer, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.